Jetzt ein Cut. Und du erklärst, warum es keiner ist. Okay. Genau. Also, vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir selbst. Du kommst aus der Vineyard in Alfenau. Willst du ein paar Sachen dazu sagen?
Also mein Name ist Kerstin, ich bin in der Vineyard in Altona. Ich bin dort in der Bereichsleitung mit meinem Mann Gero zusammen für das Thema Gebet und Seelsorge. Und mein neues Hobby seit 2 Jahren, machen wir das, ist Sozo. Und weil ihr in der Gemeinde, also meine 3 Jungs sind mit, einer sitzt da noch, der hatte keine Lust auf Kindergottesdienst. Nee, der hört so gerne Predigten, sagt er, aber ich glaube immer, das ist so ein bisschen. Der will nachher Nachtisch. Die zwei anderen sind im Kindergottesdienst. Genau, und seit, ihr habt ein Team hier in der Gemeinde, das auch Sozo anbietet, und wir sind aber sehr vernetzt. Wir üben zusammen oder wir tauschen uns aus und haben so eine Supervisionsgruppe, es ist so ein bisschen jetzt schon, die leiten Gero und ich. Und einfach, um euch noch ein bisschen zu erklären, was ist das Sozo eigentlich, vielleicht ein bisschen die Angst davor zu nehmen, wenn überall, wo so Gebet und Heilung und manchmal auch Seelsorge draufsteht. Also ich war immer eine, die gesagt hat, ich nicht, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und deswegen bin ich hier heute.
Super. Und wer bei uns in der Gemeinde das ist, dazu hören wir dann auch nach der Predigt und nach dem Lobpreis noch was. Ja? Danke.
Genau. Wir sind ja quasi schon mitten in der Nacht losgefahren. Wir kommen ja aus Niendorf. Da fährt man ja gefühlte 100 Jahre. Die Kinder haben gesagt, das ist schon fast wieder Sommerurlaub. Genau. Und ich bin Lehrerin, ich bin am Gymnasium in Quickborn, da arbeite ich, und weil ich weiß, dass meine Schüler immer so Schwierigkeiten haben, nach der großen Pause oder so wieder sich dann auf Unterricht zu fokussieren, fange ich ganz oft mit einem Film an, so eine Doppelstunde. Ich will zwar keine Doppelstunden jetzt reden, aber ich dachte, ihr dürft auch in den Genuss kommen. Habt ihr euch mal gefragt, warum ihr, wenn ihr verheiratet seid, denjenigen geheiratet habt, den ihr geheiratet habt? Menschen heiraten aus einem bestimmten Bedürfnis heraus. Es gibt so eine psychologische These, die sagt, wir suchen uns den Ehepartner nach unseren Defiziten aus. Nach dem, was wir selber nicht so hinkriegen. Wir suchen uns den Partner, von dem wir glauben, dass er am besten meine Defizite beheben kann. Hier in dem Clip fand ich das ziemlich deutlich. Er sucht ihre Jugend, sie sucht sein Geld, vermute ich jetzt mal. Bei uns läuft das ein bisschen unbewusster. Guckt euch doch vielleicht mal euren Partner an und überlegt, warum habe ich den mal so toll gefunden oder finde ihn immer noch toll. Wir sind 13 Jahre verheiratet, da ist nicht jeder Tag immer super, aber meistens. Warum habe ich den mal so toll gefunden oder warum finde ich den immer noch toll? Warum habe ich den geheiratet? Und wenn ihr dann guckt, warum ihr den geheiratet habt, fällt euch vielleicht auf, wo euer eigenes Defizit liegt. Ich habe eine Leidenschaft, neben Sozo, und zwar lese ich. Ich lese wahnsinnig gern, wahnsinnig viel. Ich bin in so einer Online-Bibliothek über das iPad und so, und da kann man total viel lesen. Ich lese vor allem Liebesromane. Darf ich meinen Schülern immer nicht sagen, weil ich immer sage, so ein Schund dürft ihr nicht lesen. Aber ich lese. Ich bin letztes Jahr, waren wir im Sommer in Israel, und da konnte ich kann nicht so viele Bücher mitnehmen. Da habe ich angefangen, da online zu lesen. Und ich habe nachgeguckt, es sind 177 Liebesromane seit letztem Sommer. Ich lese aber auch wirklich schnell. Und mittlerweile kenne ich, glaube ich, das gesamte Genre von 50 Shades of Grey bis zum allen möglichen Seichtenroman. Also ist auch Seichten, ist auch nicht toll, muss man auch nicht lesen. Ich lese immer wieder, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Es ist ja wirklich selten, dass es nicht so ausgeht, wie man erwartet, selten überraschend. Und das Muster ist immer gleich. Sie verlieben sich, es kommen Schwierigkeiten und irgendwann kommen sie zusammen. Und meistens sind diese Schwierigkeiten aber nicht irgendwie äußerer Art, sondern die sind irgendwie innerer Art. Da ist immer einer in diesem ganzen Roman, der irgendwie ein Problem hat, ziemlich kaputt ist. Und dann quälen sie sich 400 Seiten mit durch diese Frage, ob sie sich vertrauen können, ob sie sich lieben und so weiter, bis sie dann irgendwann merken, dass sie geliebt werden. Bis sie das irgendwann merken, ich werde geliebt. Ich erlebe das, dass ich geliebt werde. Und meistens kommen dann so Sätze, die ganz fürchterlich kitschig sind. Ne? Ich weiß, die Männer finden das mal ganz schlimm. Und dann gibt es so Sätze, die sind mir so aufgefallen. Endlich bin ich zu Hause. Endlich weiß ich, wer ich bin. Endlich bin ich heil. Ist immer auf den letzten 10 Seiten. Ich muss ja gestehen, ich lese immer die letzte Seite zuerst, damit ich weiß, ich kann das nicht im Buch, sonst. Aber, obwohl man es ja sowieso weiß. Auf jeden Fall, diese Sätze sind mir so aufgefallen. Die stehen immer auf den letzten 5 Seiten. Und ich dachte, das ist total krass. Das ist wie Gott, also wie mit Gott, bloß ohne Gott. Diese Figuren hängen ja dann irgendwie voneinander ab und sie werden aber heil. Das ist immer so das Thema dieser ganzen Romane. Und ich dachte, es ist komisch, also nach Roman 150 dachte ich, Kerstin, du hast selber irgendwie ein Problem da, dass du es immer wieder liest und immer wieder macht es mich doch glücklich zu sehen, dass diese Menschen irgendwie ankommen im Leben. Dass sie befreit werden, dass sie glücklich werden. Und irgendwie geht es uns ja manchmal auch gar nicht besser als diesen ganzen künstlichen Romanfiguren, weil jeder so sein Ding hat, das er mit rumschleppt. Und weil ich persönlich finde, Beziehungen sowieso schwierig sind. Ich will aber gar nicht über Liebesromane heute mit lesen, sondern ich will einen Bogen aufmachen. Menschen funktionieren nicht immer perfekt. Unser Leben ist nicht immer perfekt. Ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie Menschen aber so sind, wie Menschen funktionieren. Ich habe 2 Bibelstellen mitgebracht, auch ganz vom Anfang und ganz zum Ende, weil ich wissen will, wie es ausgeht, um so einen Bogen zu spannen, wie es ist und wie es sein kann. Die erste Bibelstelle kennt ihr bestimmt alle. Der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain, und sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen, mit Hilfe des Herrn. Und sie gebar wieder Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Nach geraumer Zeit aber brachte Kain dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Der Herr aber sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür und nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr werden über sie. Darauf redete Kain mit seinem Bruder Abel und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Die erste Stelle. Die zweite Stelle aus Offenbarung. Und er zeigte mir einen Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall und er entspringt dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss, nach beiden Seiten hin, sind Bäume des Lebens, die 12-mal Frucht tragen. Jeden Monat spenden sie ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen zur Heiligung der Völker. So, und den Bogen zu spannen, das machen wir jetzt. Wenn wir uns in Kains Tagebuch so ein bisschen anschauen, dann merken wir, Kain ist tief verletzt. Der fühlt sich zurückgesetzt. Seinem Bruder gegenüber. Und der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, doch auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und seine Gesichtszüge entglitten ihm. Wie Gott auf das Opfer schaut und woran erkennbar wurde sofort, dass das eine Opfer Gottes Wohlwollen fand und das andere nicht, wird hier nicht beschrieben. Nur die Wirkung wird geschildert. Kain merkt, dass Gott sein Opfer verwirft, schaut zu Boden und ist verletzt. Und ich denke, das kann man so ein bisschen verstehen. Ne? Wer von uns ist nicht verletzt oder gekränkt, wenn er sich zurückgesetzt fühlt, wenn ein anderer bevorzugt wird? Wer war nicht schon mal neidisch auf andere, die irgendwie schöner, begabter, erfolgreicher sind oder was auch immer? Denkt euch was aus. Ich habe 3 Söhne. Arthur guckt jetzt weg. Eifersucht ist ein Thema. Die sind relativ dicht beieinander, immer nur genau 2 Jahre auseinander. Und Eifersucht ist da wirklich ein Thema. Und auch in Kain staut sich eine große Wut auf seinem jüngeren Bruder gegenüber. Weil Gott offensichtlich in seiner Wahrnehmung ihm mehr Aufmerksamkeit gibt. Vielleicht war die Beziehung der Brüder schon schwierig untereinander. Vielleicht gab es schon vorher Streit. Vielleicht gibt es eine Geschichte der Beziehungslosigkeit, der gestörten Beziehung zwischen den Brüdern. und gestörte Beziehungen zwischen Kindern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Freunden, die bleiben nicht ohne Folgen. Neid, Aggression, Gewalt, Mord, was auch immer. Und manchmal ist es so, dass diese Störung einer zwischenmenschlichen Beziehung eine Auswirkung hat auf die Beziehung zu Gott. Gott sagt zu Kain, warum bist du zornig geworden und warum sind dir seine Gesichtszüge entglitten? Ist es nicht gut, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken? Also offensichtlich hat Kain hier nicht nur ein Problem mit seinem Bruder, sondern hat auch ein Problem mit Gott. Er kann ihn nicht angucken. Wenn Kain mit sich und mit Gott im Reinen wäre und mit seinem Wesen, seinem Denken, seinem Handeln sich angenommen fühlen würde, dann hätte er frei sein Gesicht erheben können. Kain fühlt sich von Gott nicht angenommen. Und genau um diese Wahrnehmung geht es ihm so zu. Genau darum, wie nehmen wir uns eigentlich von Gott? Wie nehmen wir uns von Gott wahrgenommen wahr? Es macht keinen Sinn. Wie nehmen wir uns eigentlich, wie fühlen wir uns Gott gegenüber? Wie ist unsere innere Beziehung zu unseren Geschwistern, zu unseren Eltern? Wie ist aber auch unsere Beziehung vor Gott vor allem? So zu heißt, retten, heilen, befreien. Und Gott möchte uns rausnehmen und uns dort verändern, wo wir Probleme haben. Und das Sozo ist kein Zaubermittel oder irgendwas, sondern es ist eine Methode, ein Werkzeug, zu identifizieren, wo wir Probleme haben und zu entdecken, wo wir vielleicht noch nicht ganz heil oder ganz gesund sind. Der Mensch besteht aus Körper, Seele, Geist. Und den Körper nehmen wir meistens ziemlich präsent wahr. Seele und Geist mal mehr, mal weniger. Und diese Teile, alle diese drei Teile unseres Wesens haben Bedürfnisse. Wir als Menschen sind ja dazu geschaffen, dass wir in Interaktion mit anderen Menschen sind und dass wir an den Menschen auch unsere Bedürfnisse stillen. Man hat ja mal probiert, Menschen komplett isoliert aufwachsen zu lassen, das klappt nicht gut, dann sterben die relativ schnell. Aber auch die Interaktion zwischen Menschen klappt nicht immer optimal. Wenn wir uns mal angucken, wie diese Bedürfnisse denn sind, dann hat der Körper ganz klare Bedürfnisse, Versorgung, Essen, geschützte Atmosphäre, was wir so brauchen. Identität ist auch ein Bedürfnis. Können wir jetzt überstreiten, ob das Körper oder Seele ist, aber es gehört hier in diesem Sozomodell, in den Bereich Körper. Das Bedürfnis unserer Seele, Kommunikation, Gemeinschaft. Das Bedürfnis des Geistes, Trost, Ernährung, Lehre. Das sind Grundbedürfnisse eines Menschen und die sind alle okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber manchmal gibt es da so christliche Richtungen, die so ganz super demütig sind. Es liegt mir nicht, Demut ist nicht meine Hauptleidenschaft. Aber die sagen, ich brauche nichts anderes, ich brauch gar nichts, ich brauche nur Gott. Das stimmt auch in einer Art und Weise, aber trotzdem brauchen wir natürlich auch, dass diese Bedürfnisse, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, die Bedürfnisse unserer Seele, unseres Geistes, unseres Körpers. Ohne Essen ist auch schlecht grundsätzlich, länger. Wenn wir uns Kleinkinder angucken, dann denken wir, da können wir genau sehen, dass Menschen Bedürfnisse haben. Ganz elementar. Das Bedürfnis nach Hunger, nach Schlaf, nach Nähe. Wenn ein Baby nicht bekommt, was es will, oder was es braucht vielmehr, dann schreit es. Das ist so eingebauter. Und das Problem ist jetzt, keine Mutter, kein Vater sind optimal. Und es geht nicht darum zu sagen, alle Mütter und Väter sind so schlecht und alle Geschwister sind so schlecht und die machen uns total kaputt. Das ist nicht mein Ziel. Aber wir sind alle fehlerhaft. Und das ist normal. Und so passiert es auch bei den besten Müttern und Vätern, dass bestimmte Bedürfnisse nicht gedeckt werden können bei den Kindern. Ich male mir manchmal aus, wenn ich abends irgendwie so einen doofen Tag hatte, irgendwie was meine Kinder später in der Seelsorge erzählen. Das ist nicht hilfreich, aber das mache ich manchmal. Wir müssen uns vielleicht einfach dessen bewusst sein, dass uns das auch nicht schützt, irgendwie, dass wir nicht alles perfekt machen. Und wir lernen früh als Kinder die Furcht, dass unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden. Wenn ein Kind einen halben Tag schreien muss, bis es was zu essen bekommt, lernt es irgendwie, ich muss Angst haben, dass ich verhungere. Wenn ein Kind nicht auf den Arm genommen wird, das sind so ganz simple Beispiele jetzt, ne? Dann fängt es an, Furcht aufzubauen, ich werde nicht getröstet. Es ist niemand da, der mich liebt. Und wenn Furcht kommt, dann fangen wir an, uns Ersatz zu schaffen. Kennt ihr ja, Trostschokolade und so weiter, ne? Das funktioniert eine Weile, das zu kompensieren. Aber manchmal funktioniert das eben nicht immer, weil die Quelle einfach die falsche ist. Und manchmal kann man dann einfach gucken, an welcher Stelle ist denn diese Schwierigkeit und wo haben wir die Kurve vielleicht falsch genommen, wo ist was schiefgelaufen. Darum geht es im Sozo. Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann kann es sein, dass sich bestimmte Lügen in unser Kopf schleichen, unser Denken. Ich glaube, wir glauben alle viel mehr Lügen, als wir so denken. Auch über uns, über Gott. Ich erzähle euch mal ein Beispiel von mir. Ich habe Eltern, natürlich. Ich habe einen Vater, der wirklich gerne Scherze macht, manchmal auch so ein bisschen derbe Scherze. Mittlerweile geht das ganz gut. Aber als ich klein war, da hatte ich rote Haare. Also nicht ganz so rot wie mein ältester Sohn, so ein bisschen roter, aber jetzt irgendwie, jetzt mehr blond, aber relativ rote Haare. So, und da haben sie mir erzählt, Kerstin, du bist eigentlich gar kein Kind. Du bist ein rasierter Schimpanse. Wir haben dich bei Hagenbecks aus dem Zoo geholt. Das ist so der Humor meines Vaters. Bei meinen Brüdern wusste ich, die sind jünger als ich, okay, das sind die Kinder, denn die haben ja, ich habe meine Mutter ja schwanger gesehen, ich war 4, als sie das erste Mal, als mein erster Bruder geboren wurde. Und ich, rasierter Affe. Das führt dann so ein bisschen dazu, dass man sich nicht wirklich angenommen fühlt. Nicht wirklich dazugehörig. Und man fühlt, man denkt, man muss aber irgendwie dazupassen. Das macht man mit 4 jetzt ja nicht bewusst, mit 4 Jahren. Aber irgendwie ist dieser Druck da, ich muss mich da reinfinden. Ich muss zumindest so tun, als würde ich dazugehören. Entschuldigung. Ich muss gucken, dass ich so aussehe, mich so benehme wie sie, die Rolle so spiele, weil ich eigentlich weiß, dass ich anders bin. Und es kann ganz schön anstrengend sein. Es kann anstrengend sein, mit so einem Gefühl rumzulaufen, dass man anders ist. Und man kann dies Anderssein zelebrieren. Man kann versuchen, das zu vertuschen. Man kann damit irgendwie leben. Aber frei ist was anderes. Und es ist ein Grundbedürfnis, sich in der Familie sicher zu fühlen, gewollt zu fühlen. Und das war bei mir lange nicht erfüllt. Ich erzähle euch das nur mal so als Beispiel. Und wir bauen unser Leben auf solchen Erlebnissen, auf solchen Aussagen, die uns mehr prägen, als wir manchmal merken. Und dann ist es völlig egal, ob das wahr ist oder nicht, ob es vielleicht ein blöder Scherz war oder ob das nur in unserer Wahrnehmung irgendwie so war. Und natürlich wusste ich immer vom Verstand her, dass ich kein Affe bin, sondern ein Mensch. Aber das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, das ist geblieben. Und die Frage ist im Sozo oft nicht, wie war es wirklich, sondern die Frage ist, was haben wir empfunden? Denn was wir empfunden haben, das ist unsere Wahrheit, mit der wir leben oder gelebt haben, unsere Lüge, mit der wir vielleicht auch weiterhin leben. Und das ist das, wonach wir unser Leben ausrichten oder lange Zeit ausgerichtet haben. Die Frage ist also nicht, waren meine Eltern wirklich gut oder schlecht, wie ich sie in Erinnerung habe, sondern wie habe ich es empfunden als Kind? Wie habe ich es wahrgenommen? Wie hat es auf mich gewirkt? Und Wahrnehmung ist nicht immer gleich und sie stimmt auch nicht immer. Wenn meine Brüder und ich uns Geschichten von früher erzählen, sind die, das geht so weit auseinander, meine Mutter ist immer wieder erstaunt. Und trotzdem hat jede unserer Wahrnehmung etwas mit uns gemacht. Bedürfnisse, die nicht gestillt werden, die lassen uns falsche Schlüsse ziehen. Jetzt haben wir diese 3 Bereiche, habe ich vorhin gesagt, Seele, Geist, Körper. Und wir haben, lustiger Zufall, auch einen Gott, der aus 3 Personen besteht. Diesen Personengruppen, können wir denen zuordnen, diesen 3 Personengruppen, die uns als Kinder maßgeblich beeinflussen, nämlich Vater, Geschwister und Mutter. Steht für Vater, Sohn und Geist. Der Körper steht für den Vater und dementsprechend nehmen wir ihn wahr. Der Vater ist derjenige, der unsere Identität ausbildet. Ein Lob des Vaters wiegt mehr als alles andere. Unser jüngster Sohn, der Oskar, der spielt mit Leidenschaft Fußball. Und wenn ich da bin und mal am Turnier zugucke, ist es okay, dann störe ich ihn nicht. Wenn Gero zuguckt, obwohl der nun wirklich auch kein Fußballer ist, vom Herzen her, dann ist das was ganz anderes. Das macht was mit dem. Das ist der Hammer für ihn, wenn Gero ihn lobt. Wird er vielleicht so nicht immer sagen. Oder Arthur? Arthur spielt Hockey. Ist aber toll, wenn Papa zuguckt, ne? Der Vater bietet Schutz. Der Vater bietet einen Raum für Kinder an, zu entdecken, wer sie sind. Wenn es Gefahr droht, laufen sie zum Vater. Vater strahlt Sicherheit aus normalerweise. Versorgung, Stärke, das assoziieren wir immer damit. Ich bin ja im Herzen so eine kleine Feministin. Das finde ich schwierig, lange Zeit, habe ich lange Zeit schwierig gefunden. Aber es ist so ein Muster, das angelegt ist in der Bibel. Gott schickt Adam aus dem Paradies, damit er die Erde bearbeitet und fruchtbar macht. Adam versorgt die Familie mit Ernteerträgen, er versorgt, er schützt, er gibt Sicherheit. Das heißt nicht, dass Eva weniger wichtig ist, aber das ist die Rolle von Adam. Die längste Beziehung, die wir haben, sind die Geschwister. Oft enge Beziehungen und sie sind enorm prägend. In Geschwisterkonstellationen lernen wir Kommunikation, wir lernen Selbstverständnis und wir bauen ein Weltbild auf. Da findet Seelenbildung statt. Unsere drei Jungs sind eng miteinander. Die streiten sich unglaublich. Also dieser Satz, ich will dich töten, ich will, dass du tot bist, das ist nichts, was völlig ist. Da glaube ich, habe ich heute Morgen dreimal gehört oder viermal. Also es ist, und auf der anderen Seite spielen die miteinander, es ist nach zwei Minuten wieder vorbei. Ja? Also die lieben sich und sie streiten sich, aber trotzdem unglaublich. Aber sie prägen sich, sie brauchen sich. Das würden sie, glaube ich, niemals zugeben. Aber sie setzen sich miteinander auseinander und lernen aneinander. Und es prägt sie, dass sie Brüder sind. Und es prägt sie in der jeweiligen Konstellation, wo sie gerade sich befinden. Welchem Ort, also erster, zweiter, dritter. Sie lernen aneinander und sie bauen ein Selbstverständnis auf. Einzelkinder, da übernehmen Freunde oft diesen Part. Es ist aber auch es ist ein anderer Punkt noch, Einzelkinder. Und Gott erinnert keinen auch an seine Verantwortung für seinen Bruder. Das heißt ja, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Und wem gegenüber sollte Kain denn gut handeln? Wenn nicht gegenüber seinem Bruder, es war ja kaum jemand anders da. Und dem Mitmenschen Gutes tun heißt ihm Raum geben, ihm helfen, dass er leben und sich entfalten kann. Das sollte Kain tun. Und es gibt so verschiedene Übersetzungen. Es heißt ja da, wenn du gut handelst, kannst du deinen Blick frei erheben. Handelst du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. So wird es meistens übersetzt. Und wenn man aber mal ein bisschen genauer reinguckt, dann kommt das mit der hebräischen Grammatik nicht hin. Denn im Hebräischen steht, nach dir hat er Verlangen. Und damit kann eigentlich nur Abel gemeint sein. Es macht also in der Übersetzung so wenig Sinn. Deswegen muss die Stelle meiner Meinung nach lauten, wenn du nicht gut zu deinem Bruder im Gedanken bist, stehst du kurz vor der Schwelle zur Sünde. Denn nach dir hat er Verlangen. Oder moderner, an dir will er sich orientieren. Du aber herrsche über ihn. Oder moderner, du hast Verantwortung für ihn. Wir sind mit unseren Geschwistern in gegenseitiger Verantwortung. Wir prägen sie, sie prägen uns. Und als ältester Sohn hat Kain Verantwortung für seinen jüngeren Bruder. Und Abel hat Sehnsucht nach seinem älteren Bruder. Er schaut zu ihm auf und möchte sich an ihm orientieren. Und Gott appelliert an Kain, diese Verantwortung für seinen jüngeren Bruder wahrzunehmen. Und Kain verweigert sich. Und eigentlich hat er ganz gut angefangen, hatte seine Vorbildfunktion für ihn schon ausgemacht. Und dann ärgert er sich, dass Abel vorbeizieht. Besser ist als er oder beliebter. Und das kann Kain nicht ertragen. Die Mutter hat mir gesagt, Trost, Ernährung, Lehre. Ernährung ist klar, ne? Das ist die erste Ernährung des Kindes. In der Regel wird die Mutter dann irgendwann alles gefragt, ne? Warum ist das so, warum? Wie soll ich das machen? Die Mutter erklärt die Welt, lehrt und leitet uns. War ich nicht so? Ja? Darfst du ruhig widersprechen. So, und diesen Personen kann man nun die Person Gottes zuordnen. Vater, ganz klar, Gottvater als Figur. Wir reden im Sozo immer mit den drei verschiedenen Figuren Gottes, also Gottvater als eine Figur. Der Vater im Himmel sagt zu uns, du bist mein geliebtes Kind und damit prägt er meine Identität. Und es kann eigentlich kaum was Besseres geben, oder? Wenn ich das Bewusstsein habe, dass der Vater im Himmel mein Vater ist, dann sind eigentlich alle Fragen in Bezug auf Identität, Schutz, Versorgung überhaupt kein Thema mehr. Wenn ich das wirklich tief in meinem Herzen weiß, dann müssen alle diese Bedürfnisse in mir gestillt sein. Oder sind sie? Wenn Gott alles gehört, kann ich in der Folge eigentlich kein Problem mehr mit Versorgung haben. Wenn ich ja doch ein Problem habe, ist das gefühlt vielleicht nicht mein Vater. Kain hat dieses Bewusstsein nicht. Er hätte sich nicht so maßlos über Gott geärgert, wenn er in diesem Bewusstsein gelebt hätte. Ob ein Opfer angenommen wurde oder nicht, das glaubte man an der nächsten Ernte erkennen zu können. Es ging also hier nicht darum, dass Gott in dem Moment etwas gesagt hätte, sondern meiner Meinung nach geht es darum, dass Kain Angst hat, er wird nicht genug versorgt. Und da ist nämlich der Bogen. Es geht doch um Versorgung. Es geht hier um Kains Urvertrauen Gott gegenüber, dass er versorgt ist, dass er weiß, wer er ist, dass er angenommen ist. Jesus als gegenüber der Seele, ist ja eigentlich der, zu dem wir uns häufig richten im Gebet, weil er uns irgendwie näher ist. Das Bild vom Vater ist, habe ich so gelernt, oft diffus. Das von Jesus ist meistens ganz klar. Jesus ist der Freund, der mich in den Arm nimmt, der mit uns weitergeht. Ist nicht so distanziert. Jesus ist Gemeinschaft, Kommunikation, tut meiner Seele irgendwie gut. Das sind so Begriffe. Kein weigert sich, die Verantwortung für seinen Bruder wahrzunehmen und er hört nicht auf Gott. Und die Folge ist, dass er ein rastloses Leben führen muss, ein Leben ohne Beziehung, in Einsamkeit. Der Heilige Geist, in Stellvertretung der Mutter, in Stellvertretung des Geistes für uns, wird auch derjenige, der Tröster, der mich führt, der mich in Wahrheit leitet. Im Hebräischen Ruach ist es eine weibliche Figur. Das ist ein Modell, dieses Sozo-Modell, wo man eben guckt, wie ist die Beziehung zum Vater, zu seinem leiblichen Vater. Das beeinflusst die Beziehung zu unserem himmlischen Vater und so weiter parallel. Das ist ein Modell, das ist nicht die absolute Wahrheit. Das ist keine eigene Religion oder so. Das versteht mich da nicht falsch. Aber es ist ein Modell, das uns helfen kann, bestimmten Dingen auf die Spur zu kommen. Wir müssen zu gucken, wo es bei uns vielleicht noch manchmal zwickt. Der erste Schritt, was wir im Sozimmer machen, ist zu gucken, woher kommen die Probleme? Woher kommt das Problem, was ich gerade aktuell habe? Das ist übrigens nichts, was man über Wochen macht. Keine Angst, wenn ihr euch irgendwann zu einem Sozo mal anmelden möchtet. Es ist nichts, was über Wochen, es geht anderthalb Stunden und dann ist es vorbei. Das kann man überleben. Woher kommen meine Probleme? Ich kann überlegen, dass ich auf der Vaterseite Probleme habe. Dass ich mich irgendwie ungeschützt fühle, dass ich mich unversorgt fühle. Und meistens, wenn wir so ein bisschen hintergucken, ist das Bild von Gott auch so. Wenn ich mit meinem irdischen Vater ein Problem habe, beeinflusst das das Verhalten oder mein Verhältnis zu Gott, Vater. Wir erwarten von Gott genau das, was uns unser irdischer Vater gegeben hat oder eben nicht gegeben hat. Wenn ihr Probleme mit euren Geschwistern habt, kann es sein, dass sich das auf eure Beziehung zu Jesus auswirkt. Ich habe zwei Brüder, die eben jünger sind und wir sind nicht eng. Die sind eng untereinander, wir nicht so eng, muss ich sagen. Und bei uns in der Gemeinde, ich weiß nicht, wer schon mal in Altona war, da ist ja, die sind ja sehr kuschelig alle mit Jesus. Und irgendwie Jesus, wir nehmen ihn in den Arm und so weiter. Das ist überhaupt nicht meins. Und ich glaube, es kommt auch wirklich auch dafür, es fällt mir oft schwer, diese wahnsinnige Intimität mit Jesus, die in unserer Gemeinde gelebt wird. Ich finde es toll und ich würde mir das wünschen, ich könnte es auch besser. Aber das ist wirklich, ich finde es schwierig oft, weil ich mit meinen Brüdern eben auch nicht so bin und so war. Und das ist ein Punkt, wo ich weiß, da arbeitet Gott mit mir dran. Wenn wir ein positives Geschwistermuster haben, dann können wir das gut in unsere Jesus-Beziehung einnehmen. Wenn die Mutter ausfiel, euch nicht getröstet hat, was auch immer, dann suchen wir uns woanders Trost. Kann sich jeder selbst vorstellen, wie es aussieht. Aber auch das macht was mit dem Heiligen Geist. Man hat also herausgefunden, Leute, die Probleme mit dem Heiligen Geist haben, haben oft, das ist jetzt keine, auch kein Absolutum, aber haben oft sehr dominante Mütter gehabt. Ja, Leute, die wirklich Schwierigkeiten hatten, den Heiligen Geist zu erleben. Es gehört zusammen, wie wir aufwachsen. Es gibt keine Familie, die hundertprozentig einem Kind alles das gibt, was es braucht. Jeder hat irgendwo Defizite. Und unser Ziel ist es aber, dass wir eine gute Beziehung zu Gott aufbauen. In allen Personen von Gott. Dass wir alle unsere Bedürfnisse an Gott stillen können. Und nicht mehr abhängig davon sind, ob mein Vater mir noch, mein irdischer Vater mir noch eine Aufmerksamkeit gibt. Ob meine Mutter mich tröstet. Sondern das Ziel ist, sozusagen zu Gott zu gehen und zu lernen, den Trost kann ich mir dort holen oder die Bestätigung kann ich mir dort holen. Wenn ich bei uns im Lehrerzimmer so rumhöre, höre ich ganz viele Erwachsene, die sich immer noch darüber ärgern, was ihr Vater gesagt hat, was ihre Mutter gesagt hat und immer noch sozusagen in Abhängigkeit ihrer Eltern, ihrer Geschwister, wie auch immer leben. Und das Ziel ist eigentlich ja, da eine Freiheit reinzubringen und uns sozusagen in die Abhängigkeit von Gott zu begeben, um frei zu werden von diesen irdischen Geschichten. Und ich meine nicht, wie am Ende eines Liebesromans von einer Person abhängt, ist auch nicht schlimm, ne? Also ich meine, natürlich irgendwie verschwindet mein Mann nicht aus meiner Welt, nur weil ich mein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung bei Gott stille. Der ist ja trotzdem wichtig für mich. Das soll jetzt, und meine Mutter ist auch immer noch wichtig, mein Vater ist auch wichtig. Ich will das nicht herabsetzen. Aber unsere Abhängigkeit ist zu Gott hin. Das Problem ist, dass diese Defizite, die wir in unserer Kindheit erleben, Teil unserer Persönlichkeit manchmal sind. Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Ich war eben schon immer je zornig. Ich bin auch super, so wie ich bin, ist so die andere Reaktion. Und manchmal erkennen wir einfach nicht selber, wo so das Problem Teil meines Lebens geworden ist. Und wenn wir geheilt sind, dann können wir unsere Bedürfnisse an Gott stillen, weil unser Bild von ihm wieder zurechtgerückt ist. Ich bin frei davon, den anderen Menschen meine Bedürfnisse stillen zu müssen. Und bin frei dazu, einfach zu Gott zu gehen. Ich muss nicht zu Ersatzmitteln greifen, sondern ich kann meine Bedürfnisse von Gott stillen lassen. Und das ist sozusagen die Spanne der Bibeltexte. Wenn wir am Anfang gucken, Kain kann sein Bedürfnis nicht an Gott stillen, sondern der wäre davon abhängig gewesen, sozusagen, auch wie sein Bruder sich in seiner richtigen Position verhandelt. Der hat ein falsches Bild von Gott gehabt und deswegen reagiert er so extrem. Er fühlt sich da abgelehnt. Das Bild aus der Offenbarung ist ja eins, wo es Heilung gibt, wo es alles wieder in Ordnung ist. Und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Das Ziel, wie es irgendwann sein wird und wie wir wiederhergestellt werden. Und ich glaube aber, ein bisschen können wir schon vorwegnehmen hier. Das ist der erste Schritt. Gucken, wo kommt es eigentlich her. Der zweite Schritt, Vergebung. Vergebung finden wir alle super, vor allem, wenn uns vergeben wird. Aber wichtig ist auch, dass wir vergeben, dass wir sagen, ich lasse dich frei. Weil wir selber da nicht mehr in Anklage leben. Ist auch für einen selber gut, wenn man so denken will. Dass wir nicht immer sagen, du Mutter hast mir nicht das gegeben, was ich brauchte. Du hast mir, mein lieber Bruder, nicht gegeben, was ich damals wollte. Das führt zu Verbitterung. Wenn ich vergeben kann, dann ist es nicht mehr meine Sache. Ich finde dieses Zeichen, dass Gott Kain mitgibt, dieses Kainsmal bedeuten, ist ein Lebenszeichen. Ja? Das letzte Wort ist nicht Tod in der Geschichte, das letzte Wort ist irgendwie Vergebung von Gott an Kain, Chance zum Neuanfang. Und ich glaube, wenn wir unsere Vergebung verweigern, egal ob aktiv, also ob wir es annehmen oder ob wir Vergebung auch nicht aussprechen, dann berauben wir uns dieses Lebens. Kain hat wieder gelernt zu essen, zu trinken, zu lieben, Kinder zu zeugen, aus der Vergebung heraus. Jesus selbst hat vergeben, ne? Stand neben Mördern am Kreuz. Jesus ist Vergebung. Und wir nehmen das für uns so gerne an. Und ich glaube, es ist aber genauso wichtig, freizulassen. Zu sagen, ich vergebe dir, Mutter, ich vergebe dir, Vater, ich vergebe dir, Bruder, Schwester, wie auch immer. Und manchmal muss man auch sich selbst vergeben. Manchmal ist man so in dem drin, was man selber getan hat, muss sich selber freilassen. Das ist der zweite Punkt. Also erster Punkt, ich gucke, wo kommt es her. Zweiter Punkt, ich vergebe demjenigen, der mir da was Blödes getan hat. Dritter Punkt, ich widerspreche der Lüge, die sich eingebaut hat in mein System, in mein Denken, in mein Handeln. Ich widerspreche dem, was sie mir gegeben hat oder nicht. Ich widerspreche dem falschen Bild, das ich von Gott habe. Wenn mein Bild von Gott ist, dass er sich für mich eben nicht interessiert, wenn mein Vater sich nicht für mich interessiert hat, dann widerspreche ich dieser Lüge, dass Gott auch so ist. Es kann sein, dass mein Vater wirklich so war, aber Gott ist nicht so. Gott Vater ist nicht so. Wenn meine Brüder sich zu mir distanziert verhalten, widerspreche ich der Lüge, dass Jesus auch distanziert ist. Und der vierte Schritt, das finde ich der schönste Schritt, was ist die Wahrheit? Und im Sozo ist es so, dass nicht irgendwelche anderen Leute dir sagen werden, was Gott über dich denkt, sondern im Sozo ist es, dass Gott direkt zu dir spricht. Und du selbst wirst von Gott hören, wie er über dich denkt, was die Wahrheit ist zwischen dir und ihm. Und das ist der Moment, den ich wirklich schön finde oft, aber meistens eigentlich immer. Ist immer schön, ne? Wo man merkt irgendwie, das macht frei. Es macht frei, wenn Menschen hören, du bist mein geliebtes Kind. Es macht frei, wenn Menschen hören, ich interessiere mich wirklich für dich. Und es macht frei zu sehen, ich bin nicht so, wie du immer gedacht hast. Wenn Gott das zu Menschen sagt, dann passiert was mit den Menschen und dann verwandeln sie sich und dann lösen sich manchmal Knoten, die seit 100 Jahren, irgendwie verknotet waren. Was ist die Wahrheit? Und es ist wichtig, dass man das selbst hört. Es ist wichtig, dass man das selbst erfährt. Denn die anderen Dinge, die haben wir auch selbst gehört und erfahren und wahrgenommen. Wahrheit macht frei. Und die Gegenseite sagt uns so oft, dass es nicht wahr ist. Aber ich glaube, dass Gottes Wahrheiten wirklich stärker sind. Und ich für meinen Teil programmiere das so lange, bis es Teil meiner neuen Identität geworden ist. Es ist ja auch nicht so, dass nach so einem Sozo immer alles sofort ganz super ist, muss ich auch mal ein bisschen einschränkend sagen. Und das kommt natürlich auch oft wieder, aber man kann das sagen. Wir schreiben das immer auf. Ich kann mir das jeden Tag wieder durchlesen und sagen, Gott hat aber zu mir selbst gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn ich das proklamiere, dann verändert sich was in meinem Denken, in meinem Handeln. Es braucht Zeit, neue Muster zu bilden. Aber die Zeit verändert uns, befreit und erlöst. Und dann fangen wir an, die richtigen Quellen anzuzapfen und nicht mehr die Schokolade aus dem Supermarkt. Genau, und ich wünsche euch, dass dieses Team, was hier in der Gemeinde ist, das ist toll. Das sind drei ganz tolle Leute und ich finde es super, wie sie es machen. Ich wünsche euch, dass das Team wächst und dass ihr das echt in Anspruch nehmt und dass ihr daran die Heilung erfahrt, die wir schon manchmal gesehen haben in den Sozos. So.